Sowohl in der Studie als auch heute Abend möchte ich mit der schlechten Nachricht beginnen. So, Erfurt ist als Landeshauptstadt im Zentrum auch demokratiegefährdender Strukturen, allen voran im Rechtsextremismus. Hier finden ganz zentral Veranstaltungen statt. Hier ist es ganz wichtig, auch für rechtsextreme Strukturen symbolische Gewinne, symbolische Raumnahme zu verzeichnen. Und das ist die Ausgangslage, die wir auch zu Beginn der Situations- und Ressourcenanalyse gestellt haben. Rechtsextremismus beginnt aber nicht nur bei rechtsextremen Akteuren, rechtsextremen Strukturen, sondern mir ist vor allem ganz wichtig, die Einstellungsebene voranzustellen. Diese Strukturen, diese rechtsextreme Landnahme, die ich eben angesprochen hatte im letzten Jahr, die basiert nicht auf Social Media Performance, die basiert nicht darauf, dass Akteure sehr gut sich nach außen darstellen können, sondern die haben vor allen Dingen ihre Ursache in der Gesellschaft, auf der Einstellungsebene, in tratierten Einstellungen, die es in der Bevölkerung gibt. Wir haben in Thüringen zum Glück ein Instrument, was schon seit über 20 Jahren uns auf dieser Ebene der Einstellung weiterhilft und da zeigt, wie sich auch gesellschaftliche Entwicklungen entwickeln. Den Thüringen-Monitor, der jährlich stattfindet, hoffentlich auch nächstes Jahr, den haben wir hier, um einerseits langfristige Effekte, aber auch Momentaufnahme bezogen auf verschiedene Einstellungen nachvollziehen zu können. Insgesamt berichten mehrere Befragte von dem Gefühl der Normalisierung von rechtsextremen Einstellungen und rechtsextremen Verhalten, was sich auch auf die Situation gesellschaftlich marginalisierter Gruppen auswirke. Das ist auch ein Befund, den wir zusammengefasst haben aus der Fokusgruppendiskussion, aus den Interviews, die wir geführt haben und die wir zum Anlass genommen haben, auch nochmal zu schauen, was der Thüringen-Monitor hier für Erfurt da gesagt hat. Hier geht es darum, vor allen Dingen um die Normalisierung. Das bedeutet, es geht nicht, die NPD war vorhin angesprochen, noch aus 2013 war die letzte, gell? Eine Gruppe, die in der Gesellschaft relativ weit außen stand, die relativ klar markiert wurde, auch in Medien, meistens mit den Springerstiefeln, mit weißen Schnürsenkeln, die Gesellschaft von sich weg weisen konnte und sagen konnte, das hat nichts mit uns zu tun. Wenn wir aber hier vor allen Dingen schauen, dass sich eine Normalisierung rechtsextremer Einstellungen vollzieht, bedeutet das in der gesamten Gesellschaft. Die Zahlen dazu bietet der Thüringen-Monitor im Durchschnitt von 2012 bis 2022. Das gibt die sogenannte Topografie des Rechtsextremismus der FSU Jena aus. Gab es durchschnittlich 13% der Erfurter Bevölkerung, die rechtsextremen Einstellungen zugestimmt hat. Zum Vergleich, thüringenweit waren das in etwa 19%. Die nächste Zahl, 33%, das bedeutet, jede dritte Person, die wir auf der Straße hier treffen, vielleicht im Supermarkt treffen, stimmt sogenannten ethnozentrischen Einstellungen zu. Was sich dahinter verbirgt, ist rassistisches Denken, vor allen Dingen rassistische Stereotype, rassistische Einstellungsmuster. Hier Vergleichswert von Thüringen gesamt 39%. Bei der Neo-NS-Ideologie sind es in Erfurt 5,3%, die dem zustimmen, im Thüringer Gesamtwert 8%. Wir sehen insgesamt bei diesen Einstellungen liegt Erfurt im Durchschnitt etwas unter dem Thüringer Durchschnitt. Gleichzeitig sind die Zahlen aus meiner Perspektive erschreckend. Jede dritte Person teilt rassistische Positionen. Da müssen wir von der Normalisierung sprechen. Also es ist nicht mehr eine kleine Gruppe, wie sie früher die NPD bildete, mit 2% in etwa bei den Wahlerfolgen, sondern hier sprechen wir von einem weiten gesellschaftlichen Phänomen. Die zweite Ebene ist die elektorale Ebene. Diese Einstellungen übertragen sich auch auf Wahlen. Seitdem es die rechtsextreme AfD gibt und seitdem die rechtsextreme AfD immer weiter eine Normalisierung erfährt, ich habe vor allen Dingen die Werte vom letzten Jahr hervorgebracht, haben wir auch da gesehen, dass es jeweils von der Wahl, der Kommunalwahl im Ende Mai 24 bis jetzt zur Bundestagswahl im Februar, dass es da auch einen Zugewinn für die AfD gegeben hat. Wir sehen, dass es flächendeckend gegeben hat, nicht nur bei den Werten, die ich hier für Erfurt gezeigt habe, sondern dass das auf alle 22 Landkreise und kreisfreien Städte zutrifft. Auch auf die Ausreißer nach unten, was in Thüringen traditionell Jena, Weimar, Erfurt und für die Landkreise des Eichsfelds sind, sondern wir sehen das flächendeckend in jedem einzelnen der Landkreise. Dahingegen bedeutungslos oder nahezu bedeutungslos geworden ist die Heimat, was früher die angesprochene NPD gewesen ist, saß bis 2019 noch hier im Stadtrat, ist mittlerweile zumindest bei den Wahlen bis Februar 2025 nahezu bedeutungslos geworden. In einzelnen Landkreisen in Thüringen hat sie noch einzelne Mandate gewonnen. Auch der dritte Weg hier in Erfurt im Straßenbild, sage ich mal, noch präsent, ist aber elektoral marginal. Also kann kaum Wahlgewinne für sich verzeichnen. Bei der Landtagswahl, das habe ich nochmal zusätzlich hinzugeführt, hat die AfD zwei der vier Wahlkreise für sich gewonnen und konnte damit auch zwei Personen in den Landtag noch schicken. Bei der Bundestagswahl ging der Wahlkreis, in den Erfurt inbegriffen war, an Bodo Ramelow und war damit der einzige Wahlkreis in Thüringen, der nicht an die AfD ging. Es gibt auch Verschiebungen, was andere Phänomenbereiche des Rechtsextremismus betrifft. Ein Zitat, was ich anführen möchte: An den Montagsdemonstrationen wird deutlich, wie wenig Abgrenzung zwischen den einzelnen Strukturen, rechtsextremen Kleinstparteien, MontagsspaziergängerInnen, AfD und anderen Strukturen wie ReichsbürgerInnen besteht. Das ist ein Zitat von einer interviewten Person gewesen und das ist hier spezifisch auf Erfurt zutreffend. Das ist aber auch was, was wir in Gesamtthüringen beobachten können. Das ist auch ein gewisses Thüringer Spezifikum gewesen, weil es hier schon seit über 10 Jahren sehr schwache Grenzen gibt zwischen verschiedenen Phänomenbereichen des Rechtsextremismus, weil wir es hier vor allen Dingen gesehen haben, dass die Thüringer AfD, allen voran Björn Höcke, besonders früh schon diese Abgrenzung, die in anderen Bundesländern versucht wurde, nach außen aufrechtzuerhalten, hier aufgegeben hat, sich bewusst auch mit anderen rechtsextremen Strukturen gezeigt haben. Ganz offenkundig wurde das 2018 in Chemnitz bei der Demonstration, wo der Schulterschluss nicht nur symbolisch, sondern auch ganz konkret vollzogen wurde. Und diese braune Melange, braun-blaue Melange, wie ich es sehr gern nenne, in Thüringen, die zeigt sich hier auch in Erfurt. Wir sehen also hier eine sehr große Überschneidung von unterschiedlichsten rechtsextremen Strukturen. Ganz deutlich wird das an drei Beispielen, die ich mitgebracht habe, leider ein bisschen zu klein, muss ich zugeben. Ich glaube, das ist nicht zu erkennen, das T-Shirt, was links ist. Und zwar ist das eine Fotografie vom AfD-Wahlkampfabschluss am 31.08.2024, also vor der Landtagswahl, wo es unterschiedlichste rechtsextreme Strukturen gab, die auch klar erkennbar da beteiligt waren. Hier eine Person mit der AfD-Flagge in der Hand oder mit dem Fähnchen in der Hand trägt ein T-Shirt mit einem sehr stark an den Reichsadler erinnernden Vogel drauf, auf den steht Heimatschutz Thüringen. Ich glaube, die Anspielung auf den Thüringer Heimatschutz, die Struktur, aus der der NSU hervorgegangen ist, die in den 90er und Anfang der 2000er Jahre hier ganz maßgeblich den Thüringer Rechtsextremismus geprägt hat, die ist sehr deutlich. Es ist sehr deutlich, wenn eine Person auf diese explizit rechtsextreme kameradschaftliche Struktur Bezug nimmt und auf einer Demonstration mitlaufen kann, ohne behelligt zu werden. Wir sehen vor allen Dingen hier oben in dem Zitat auch die Anspielung auf die Montagsdemonstration, die auch nochmal diese Aufweichung der Grenzen zwischen unterschiedlichen Phänomenbereichen nochmal beschleunigt haben. Ich hatte gerade schon angesprochen, wir haben das auch schon vorher ausmachen können, aber in den Montagsdemonstrationen ist das nochmal explizit vorangetrieben wurden. Wir nennen das populistisch heterogenes Protestmilieu. Das lässt sich relativ schwer auf den Begriff bringen. Mal schauen, wann es da einen einheitlichen Begriff geben wird. Das ist sozusagen in der Forschung noch umstritten, wie es zu benennen wäre. Das haben wir aber hier in Erfurt schon länger sehr präsent. Und zwar, wenn es um die Marbacher Moschee und den Moscheenbau geht, hat sich hier eine breite Couleur von rechtsextremen Akteuren zusammengetan, um dieses Vorhaben zu verhindern. Wir hatten erst im November letzten Jahres, glaube ich, einen Anschlag mit Schweineblut nochmal zu verzeichnen. Ich bin mir nicht sicher, ob das das letzte Ereignis war. Das ist das Letzte, was mir da in dem Zusammenhang im Kopf geblieben ist. Wir sehen aber auch, vor allen Dingen, wenn wir auf die sogenannten Montagsdemonstrationen 2020 fortfolgende schauen, auf die Vergangenheit schauen, dass wir eine sehr geringe Abgrenzung sehen. Wir sehen ReichsbürgerInnen neben sogenannten Friedensbewegten laufen. Das sind AnhängerInnen der AfD dabei. Das sind klassische Neonazis dabei. Wir sehen hier, dass es keinerlei Abgrenzung auf den Demonstrationen mehr gibt. Das setzt sich auch bis heute hin fort. Jetzt habe ich viele Vergleiche gezogen, wo sich Entwicklungen in Thüringen parallel, in Erfurt parallel zu denen in Thüringen abzeichnen. Ein Spezifikum können wir auch in Erfurt ausmachen, und zwar ist es die Szene der rechtsextremen Hooligans. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht, was aus dem April von diesem Jahr ist, also nach der Erhebung, aber was auch nochmal unsere Erkenntnisse dazu in der Analyse verdeutlicht, und zwar das rechtsextreme Hooligans des sogenannten Jungsturm-AnhängerInnen des Rot-Weiß Erfurt hier in Bulgarien unterwegs gewesen sind, sich mit explizit rechtsextremer Symbolik gezeichnet haben und das nicht nur in Bulgarien tun, sondern auch hier in Erfurt tun, beispielsweise auch, wir hatten ein Zitat mit drin, bei Auswärtsspielen in Jena tun, ihre rechtsextreme Gesinnung nach außen tragen. Das ist in dieser Deutlichkeit ein Spezifikum von Erfurt, und es zeigt sich vor allen Dingen auch, wenn wir auf die vierte Ebene der Demokratiegefährdung schauen, Bedrohungen und Angriffe, dass aus diesem Milieu vor allen Dingen auch ein sehr hohes Bedrohungsszenario für die demokratisch engagierte Zivilgesellschaft hervorgeht, dass es nicht nur Bedrohungen, sondern auch Angriffe gibt. Und auch das, ich hatte vorhin gesagt, Erfurt ist als Landeshauptstadt auch ein Zentrum des Rechtsextremismus in Thüringen. Das sehen wir auch ganz deutlich, wenn wir die Zahlen von ESRA uns anschauen, die seit Jahren Erfurt mit den höchsten Angriffszahlen, die rechtsextrem, rassistisch oder antisemitisch motiviert sind, auszeichnet. Wir sehen hier, ich habe mal die letzten 6 Jahre zum Vergleich mit hervorgebracht, da gibt es jährlich Schwankungen. Das hängt auch unter anderem damit zusammen, welche Fälle gemeldet werden, welches Demonstrationsgeschehen herrscht, von dem klassischerweise oftmals dann auch Angriffe ausgehen. Das ist aber auf jeden Fall ein ganz massives Phänomen, drückt sich aus im Zitat. Gleichzeitig thematisieren Befragte Bedrohungen gegenüber prodemokratischen Kundgebungen, Demonstrationen und Aktionen. Hier seien rechtsextreme AkteurInnen häufig präsent, auch das Abfilmen von prodemokratischen Demonstrationen, DemonstrantInnen durch rechtsextreme AkteurInnen, wie beispielsweise beim eben gezeigten AfD-Wahlkampfabschluss am 31.08.2024 in Erfurt, soll bedrohen und einschüchtern. Fast alle Befragten berichteten von Bedrohungen in Form von Beleidigungen und Enthemmungen. Hier haben wir es mit einem massiven Problem zu tun, sowohl auf der Bedrohungs- als auch auf der Angriffsebene. Fast alle Befragten haben davon berichtet. Das findet sowohl online als auch offline statt, das findet bei Demonstrationen statt, das kann aber teilweise auch beim Gang über den Anger stattfinden. Dieses Szenario ist mehr oder weniger omnipräsent, spielt immer eine Rolle mit, und das finde ich einen sehr, sehr bedenkenswerten Befund und einen Befund, mit dem man sehr stark überlegen muss, damit umzugehen. Weil das ist einer der wesentlichen Faktoren auch dafür, weshalb demokratisches, zivilgesellschaftliches Engagement auch zurückgedrängt wird. Dieses Szenario, das wirkt sich auch auf Engagierte, die gegebenenfalls nicht nur an das eigene Wohl denken, sondern auch an das von FreundInnen, von Familie etc. Neben diesen expliziten Demokratiegefährdungen, wie ich es genannt habe, wurden uns auch zahlreiche weitere Herausforderungen der demokratischen Kultur benannt. Zum Beispiel weit verbreitete rechtsextreme und rassistische Positionen in der Bevölkerung. Uns wurde vor allen Dingen berichtet, dass es im Bereich Rassismus, wo wir auch durch die Thüringen-Monitor-Zahlen für Gesamtthüringen sehen, dass es einen enormen Zuwachs gegeben hat in den vergangenen Jahren. Das hat sich auch bei uns in den Interviews gezeigt, wo hier berichtet wurde, dass rassistische Bedrohungen, Kommentare, vielleicht auch nonverbale Aktionen, dass die zum Alltag gehören, dass die sehr prägend auch für das Alltagsbild in der Stadt sind. Wir sehen als eine wesentliche Herausforderung, und ich glaube, da können wir heute auch darüber sprechen, wie dem zu begegnen ist, eine zu geringe prodemokratische Positionierung in der Bevölkerung. Wir haben gesehen, sowohl bei den Einstellungen als auch beim Wahlverhalten, dass die klare Mehrheit von Erfurt nicht rechtsextrem denkt und auch noch nicht rechtsextreme Parteien wählt. Diese große Mehrheit ist aber, wie auch in anderen Gebieten Thüringens, sehr leise. Und die Engagierten, die wir befragt haben, wünschen sich da vor allen Dingen ein expliziteres Eintreten für prodemokratische Positionen. Aus unterschiedlichsten gesellschaftlichen Richtungen und nicht nur von der organisierten Zivilgesellschaft. Wir sehen, und das hatten Sie, Frau Langguth, schon angesprochen, die Polarisierung und vor allen Dingen auch die fehlende Diskussionskultur. Das wurde uns auch berichtet von innerhalb der Engagementstrukturen, dass es da teilweise auch schwieriger geworden ist, wirklich in Diskussion zu gehen, weil vor allen Dingen auch die Bedrohungs- und die Angriffslage da auch sehr starken Druck ausüben. Wenn wir uns noch auf andere Faktoren beziehen, sehen wir in Erfurt vor allen Dingen eine sehr starke Segregation der Stadtteile. Wir sehen sehr unterschiedliches Wahlverhalten. Auch hier beim Wahlverhalten haben wir sehr genaue Erkenntnisse darüber für einzelne Stadtteile, für einzelne Wahlbezirke. Deswegen nehmen wir das immer ganz gern hin, da auch Ableitungen zu treffen. Und da sehen wir sehr große Unterschiede in Erfurt. Das geht sehr stark auseinander. Das geht auch in anderen Gebieten Thürings sehr stark auseinander, hat aber auch da sehr hohe lokale Kontinuitäten. Das können wir nachvollziehen, das gehört jetzt nicht zu der Analyse, aber haben wir in den Analysen zur Landtagswahl, zur Bundestagswahl gesehen, das ist der stärkste Erklärfaktor für heutige AfD-Wahlergebnisse, wenn wir uns anschauen, wie historisch die NPD gewählt wurde und auch die AfD. Also das können wir übertragen von 2009, 2014, 2019 und auf die Wahlen jetzt. Da sehen wir, das hat den größten Erklärfaktor. Das hat einen größeren Erklärfaktor als die Inflationsrate, die Abnahme der Kaufkraft, die Entwicklung der Arbeitslosigkeit, alle diese Zahlen, die oftmals da ursächlich in Verbindung gebracht werden. Ich sage nicht, dass die ganzen Indikatoren keine Auswirkungen haben, aber die höchste Erklärkraft hat das historische Wahlverhalten, was wir vor allen Dingen mit der politischen Kultur vor Ort begründen. Und eine Perspektive, die noch geschildert wurde, ist die mangelnde Wahrnehmung von Partizipationsmöglichkeiten und auch rückläufigen Engagement gerade bei Jugendlichen. Uns wurde teilweise geschildert, dass es zusätzliche Möglichkeiten zur Partizipation brauche, aber uns wurde auch geschildert, dass es schon Angebote gibt, dass es Möglichkeiten gibt, gerade für Jugendliche sich einzubringen, dass das aber rückläufig ist und dass diese Angebote zu wenig nachgefragt werden. Auch da bin ich dann gespannt auf die Diskussion, was sich daran machen lässt. Beziehungsweise vielleicht seht ihr das ja eben auch anders als unsere Interviewteilnehmenden. Ich habe es vorhin angekündigt, ich fange so eher mit den negativen Nachrichten an. Ich komme dann auch nochmal zu gewissen Herausforderungen, möchte aber auch die positive Seite betonen, ganz explizit, auf die wir auch Wert gelegt haben, die in der Situations- und Ressourcenanalyse auch stark zu machen. Erfurt ist nicht nur die Hauptstadt der Demokratiegefährdung in Thüringen, sondern ist sozusagen auch das Zentrum des demokratischen zivilgesellschaftlichen Engagements. Das hat gewisse strukturelle Gründe, sicherlich sehr viele zivilgesellschaftliche Organisationen, die thüringenweit vertreten sind, haben aber ihren Hauptsitz in Erfurt. Das ist, glaube ich, bei jeder Landeshauptstadt so, das sind die strukturellen Begünstigungen, hängt aber auch damit zusammen, wie hier die Bedingungen für die Engagementstrukturen sind. Daneben weist Erfurt jedoch auch eine aktive demokratische Zivilgesellschaft auf, die von demokratischen Initiativen, Beratungsangeboten bis hin zu aktiver Stadtteilarbeit reicht. Also hier auch ein sehr breites Engagementfeld zeigt. Und das finde ich auch immer wichtig zu betonen. Ich habe zwar jetzt klassischerweise die Demonstration für Weltoffenheit, Respekt und Demokratie hier angezeigt, aber demokratisches, zivilgesellschaftliches Engagement ist sehr breit offen. Eine zentrale Akteurin in dieser Landschaft ist die Erfurter Partnerschaft für Demokratie, welche Angebote fördert und ermöglicht und die AkteurInnen vernetzt. Auf diese Ressourcen kann die Demokratiearbeit in Erfurt aufbauen. Die gute Nachricht also, es gibt einige Potenziale und Ressourcen, einige Anknüpfungspunkte, vielleicht auch historisch, die angesprochen waren, um das demokratische Engagement in Erfurt zu fördern, wo angeknüpft werden kann, was Handlungsoptionen gibt. Wir haben auch fehlendes demokratisches Engagement gesehen und Gründe, die dafür benannt wurden, sind zahlreich. Wir haben das über mehrere Seiten, also insgesamt hat die Analyse, glaube ich, 91 Seiten. Das sind alles wirklich nur ganz wesentliche Kernbotschaften, die wir herausgegriffen haben. Was übergreifend als Gründe genannt wurden, sind die Fragmentierung und fehlende Austauschräume. Also auch hier wieder die Diskussionskultur, die auch angemahnt wird für die Strukturen unter sich, dass es zum Beispiel zu wenig Austausch zwischen Engagierten verschiedener Stadtteile gäbe und dass jeweilige Organisationen, Initiativen zu sehr in ihren Stadtteilen bleiben. Kapazitätsgrenzen und Personenzentriertheit wurde uns auch hier geschildert. Personenzentriertheit bedeutet, dass es hier Schlüsselfiguren gibt, die sozusagen so einen Knotenpunkt in Netzwerken von Engagement darstellen. Das ist sehr gut, weil da wissen viele Menschen, an wen sie sich wenden müssen, um eine Information zu bekommen, um vielleicht ein Austauschtreffen zu initiieren. Das kann aber auch sehr negativ sein, wenn die Person aus welchen Gründen auch immer durch Wegzug, familiäre Gründe oder sonstige Gründe nicht mehr zur Verfügung steht und sozusagen dieser Knotenpunkt wegfällt. Dann zeigt sich, dass ganz häufig Engagementstrukturen, Netzwerkstrukturen dabei auch verloren gehen. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, die Sicherheit von Engagierten, das Bedrohungsszenario, die Angriffe, die wir letztes Jahr in dem Wahljahr auch sehr stark medial verhandelt bekommen haben, die wirkt sich natürlich auch darauf aus, dass viele Menschen davor zurückscheuen, vielleicht mit dem Gesicht sich zu engagieren und für demokratische Werte einzustehen. Finanzierung und Bürokratie. Auch das wurde genannt. Ich hatte es gesagt, Ende November war letzten Jahres Redaktionsschluss. Seitdem sind vor allen Dingen auf der Bundesebene Demokratieförderprogramme massiv unter Druck geraten, werden massiv hinterfragt. Es gibt organisierte Kampagnen zwischen rechtsalternativen Medien, zwischen der AfD bis hin teilweise zu CDU, die auf dieser Klaviatur hier teilweise auch einspielt, beispielsweise mit den 551 Fragen, die sie, ich weiß gar nicht, was Ende Januar, Anfang Februar, in dem Zeitraum im Bundestag gestellt hat und damit auch dieses Misstrauen, diese Delegitimierung von zivilgesellschaftlichem Engagement vorangetragen hat. Fehlende Unterstützung durch weite Teile der Gesellschaft hatte ich schon angesprochen. Die Engagierten, ich hatte hier gerade das Bild, das war vom Januar 2024. Die sogenannten Nie wieder ist jetzt Demonstration haben hier 9000 Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gebracht in Erfurt. Diese 9000 Menschen bezogen auf die 212.000 sind es, glaube ich, EinwohnerInnen von Erfurt, muss man aber in Relation sehen und dass vor allen Dingen Erfurter Demonstrationen auch immer ganz zentral für Thüringen sind, dass da viele Engagierte auch aus anderen Gebieten Thüringens zu solchen Demonstrationen nach Erfurt anreisen. Hier wünschen sich viele Engagierte, dass wesentlich mehr Teile der Gesellschaft, die prodemokratisch eingestellt sind, das aber auch nach außen äußern und sich hier auch ganz klar positionieren. Ein Punkt, der uns immer noch wichtig war, hier auch Ableitungen zu treffen, ist die Zusammenarbeit, die wahrgenommene Zusammenarbeit zwischen Zivilgesellschaft, Verwaltung und Politik. Hier haben wir auch relativ viele Punkte aufgeschrieben. Ich möchte vor allen Dingen die 5 zentralen vortragen. Da können wir auch gerne gleich in die Diskussion gehen. Ganz überwiegend wurde uns hier in den Interviews geschildert, dass es eine ganz überwiegend positive und konstruktive Zusammenarbeit in Erfurt gäbe. Dass es, und in den Interviews, die ich auch selbst geführt hatte, die ich auch selbst ausgewirkt habe, habe ich hier auch einen Unterschied wahrgenommen zu anderen Landkreisen, für die ich schon Situations- und Ressourcenanalysen angestellt habe, wo überwiegend die Zusammenarbeit als nicht gut dargestellt wird und als mangelhaft dargestellt wird. Also das war aus meiner Perspektive und im Vergleich zu anderen Analysen hier auffällig. Besonders wurde da das gemeinsame Agieren, die Kommunikation in Bezug auf ganz konkrete rechtsextreme Gefährdungslagen bezeichnet, das Vorgehen gegen die Kammwegklause beispielsweise oder auch die Austauschrunde zur rechtsextremen Anschlagsserie 2022 war es, glaube ich, oder? 2022, 2023. Das wurde hier sehr stark hervorgehoben und da kann ich auch auf die eine Ableitung mit eingehen aus dieser Austauschrunde, die hier anlassbezogen war und sozusagen durch einen äußeren Druck initiiert wurde, wurde auch der Wunsch vermittelt, dass es so eine Austauschrunden, dass es so eine Zusammenarbeit auch in regelmäßiger Natur gibt. Der angesprochene Runde Tisch für Demokratie, wie in Jena beispielsweise auch existiert, wurde hier vor allen Dingen angesprochen, dass sowas wünschenswert ist. Negativ wurde beurteilt, dass die Zusammenarbeit mit der Verwaltung teilweise personenabhängig ist und dass es ganz wichtig ist, die richtige Person zu kennen für ein Anliegen, dass es teilweise schwierig ist, wenn man neu im Engagement ist, überhaupt erstmal die richtigen Ansprechpersonen zu finden und zu adressieren und dass es da vor allen Dingen, ich nenne es mal salopp, eine Aufwärmphase braucht, dass es vor allen Dingen erstmal so ein gegenseitiges Vertrauen auch braucht in der Zusammenarbeit. Da kann so ein Runder Tisch für Demokratie nachhaltig und langfristig Vertrauen herstellen. Und entschiedeneres Vorgehen bei Vorfällen wird sich gewünscht. Teilweise wurde auch angesprochen, hier ist mir vor allen Dingen in Erinnerung, dass es teilweise auch schwierig ist, Unterstützung für demokratisches Engagement zu bekommen. Bei der Demonstration, ich glaube, das war bei der Demonstration im Januar 2024, war es zum Beispiel schwierig, den Domplatz vom Schnee zu befreien. Das war so ein Beispiel, was mir einfach im Kopf geblieben ist, um das mal plastisch zu machen. Ich komme zum letzten Teil, zwei Folien. Wir sehen, es gibt unterschiedlichste Herausforderungen für das demokratische Engagement. Wir sehen, es gibt aber auch eine breite Landschaft und viele Anknüpfungspunkte, viele Ressourcen und Potenziale für zukünftiges Engagement. Das demokratische Engagement steht jedoch zunehmend unter Druck. Neben begrenzten zeitlichen und finanziellen Kapazitäten sind vor allem Angriffe und Bedrohungen durch rechtsextreme AkteurInnen sowie fehlende Anerkennung des Engagements und auch zu geringe Unterstützung durch weite Teile der Gesellschaft und zum Teil auch in der Kommunalverwaltung ursächlich. Was wir als Empfehlung daraus abgeleitet haben, auch das wieder stark zusammengefasst und das ist auch schon eine Überleitung an Herrn Gruber. Es braucht einen regelmäßigen und niedrigschwelligen Austausch von der Zivilgesellschaft und von der Verwaltung. Das schafft Vertrauen, das schafft vor allen Dingen den niedrigschwelligen Austauschraum und dass Probleme auch angesprochen werden oder Problemwahrnehmung angesprochen werden können, bevor sie ganz akut werden und bevor es schwieriger ist, dagegen vorzugehen. Ganz zentral wurde uns genannt, es braucht die Entwicklung von Schutzkonzepten für demokratisch Engagierte. Wir haben gesagt, die Angriffe und die Bedrohungen gehen zu. Es braucht hier ganz zentral Schutzkonzepte online, sowohl online als auch offline, die entwickelt und implementiert werden müssen. Es braucht mehr Räume für zivilgesellschaftliche Agitation. Es braucht mehr Räume für Austausch. Hier wurde uns vor allen Dingen genannt, dass viele Räume, die zum Austausch genutzt werden können, aber mit Konsumverpflichtungen einhergehen. Also ganz oft vorausgesetzt wird, dass wenn eine Kneipe angemietet wird etc. so und so viel konsumiert wird und dass das auch eine Form der Segregation auch wieder darstellen kann, auch wieder die Hürden für Engagement nach oben setzt. Klare prodemokratische Positionierung der Verwaltung und Kommunalpolitik wurde sich eingefordert, ganz explizit, sowie auch die Anerkennung zivilgesellschaftlichen Engagements. Auch das wurde uns benannt, dass es den Wunsch gibt, dass es da eine stärkere Anerkennung gibt, die auch symbolische Natur sein kann, die aber auch sowas sein kann wie ein vergünstigtes Nahverkehrsticket oder ähnliches. Das können Preise sein, das kann Danksagung sein etc. Ausweitung von Stadtteilarbeit und Demokratiearbeit für Jugendliche und ArbeitnehmerInnen. ArbeitnehmerInnen hatte ich als Zielgruppe noch nicht angesprochen, aber auch das wurde uns benannt, dass der überwiegende Teil der Bevölkerung Erfurts arbeitnehmend ist und dass es hier auch Ausbaumöglichkeiten gibt. Ganz zentral die Unterstützung bei der Netzwerkarbeit, zum Beispiel zwischen den Engagierten verschiedener Stadtteile. Und zum Schluss die Ausweitung der finanziellen Förderung, vor allen Dingen von Beratungsstellen und Dokumentationsstellen. Beratungsstellen bezieht sich beispielsweise, und das ist jetzt vor allen Dingen in den vergangenen Monaten auch nochmal präsenter geworden, vor allen Dingen auch für Beratungsstellen für gesellschaftlich marginalisierte Gruppen, für von Rassismus Betroffene beispielsweise. Die Integrationsgelder gerade vom Land, die werden hier zunehmend hinterfragt. Hier ist also auch die Frage zu stellen, inwieweit die Stadt Erfurt da auch die Angebote auffangen kann. Ganz am Ende habe ich noch ein paar Lektüre-Empfehlungen, vor allen Dingen bezogen auf Analysen von uns. Und damit vielen Dank.